Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Für diesen Podcast bin ich wieder einmal im Harz unterwegs. Genauer gesagt in der Welterbestadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt. Vielen vielleicht bekannt durch das einzigartige Fachwerkhausensemble rund um den Schloss und auch den Münzenberg. Bekannt von seinen Kirchen und Museen. Und Stichwort Museum. Ich habe mich heute verabredet zu einem gemeinsamen Rundgang im Klopstockhaus am Fuße des Schlossberges. Quedlinburg ist nämlich auch Geburtsort bedeutender Persönlichkeiten, wie eben jenem Klopstock. Unser Projekt heißt nun aber Frauenorte-Projekt. Und zu eben diesem Verhältnis von Männern und Frauen lasse ich die berühmte Tochter der Stadt, um die es heute gehen soll, selber zu Wort kommen, quasi als Einstiegsthese. Und diese These habe ich einem Geleitwort entnommen. Wie immer, Literaturangaben sind dann im Blogtext zu finden. Hier nun das angekündigte Zitat. Ein jeder will gern ein verständiges Weib haben, aber die Mittel des Verstandes will man ihnen nicht zulassen. Man will, dass wir tugendsam seien. Wie können wir es aber werden, wenn man uns das Lesen der Bücher verbietet, aus welchen die Tugend muss erlernt werden? Soll uns dieselbe wie die gebratenen Tauben in Utopien aus der Luft zufliegen? Warum müssen wir also in einer aufgedrungenen Unwissenheit verderben? Sind wir nicht sowohl Menschen als die Männer? Das schrieb 1738 Dorothea Christiana Erxleben, damals noch als geborene Leporin. Und 16 Jahre später wird eben diese Frau Erxleben den positiven wissenschaftlichen Beweis antreten. Und anlässlich ihres 250. Promotionsjubiläums am 6. Mai 2004 wird ihr Geburtshaus in dem Steinweg 51 in Quedlinburgs Neustadt zum 32. Frauenort in Sachsen-Anhalt. Und dem Leben und dem Berufsweg dieser promovierten und praktizierenden Ärztin und Pfarrfrau aus dem Quedlinburg des 18. Jahrhunderts ist ein Ausstellungsraum in Klopstockhaus gewidmet. Und ich begrüße zum Gespräch und zum gemeinsamen Rundengang heute Brigitte Meixner, ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Städtischen Museen Quedlinburg, die diese Ausstellung auch kuratiert hat. Schönen guten Tag, Frau Meixner.
Guten Tag.
Frau Meixner, ich würde vorschlagen, wir starten einfach jetzt mal den Rundgang durch diesen Ausstellungsraum, so wie es den Zuhörenden auch gehen würde, wenn sie hier das Klopstockhaus betreten und eine kleine Treppe nach links oben in den ersten Ausstellungsraum gehen und gucken uns mal um.
Das können wir tun. Also Sie hatten ja schon gesagt, es gibt neben den Fachwerkhäusern auch bedeutende, berühmte Persönlichkeiten, die hier aus Quedlinburg stammen. Eigentlich sind es immer nur Männer überall, aber wir haben auch eine Frau dabei. Also Dorothea Erxleben ist natürlich auch eine Berühmtheit, und sie war vielleicht sogar berühmter als mancher Mann, der hier als bedeutende Persönlichkeit halt gehandelt wird, in Anführungszeichen. Ja, was ist jetzt so, wenn wir hier in den Ausstellungsraum reinkommen, was ist denn jetzt so ganz bedeutend oder so außergewöhnlich an Dorothea Erxleben? Ja, außergewöhnlich ist dieser Ausnahmefall, nämlich die medizinische Promotion einer Frau im 18. Jahrhundert. Die medizinische Promotion einer Frau im 18. Jahrhundert an einer Universität. Das ist eine absolute Ausnahme. Und zwar am 6. Mai 1754 wurden die Anwesenden in der Ratswaage, die wir hier unten sehen, in Halle, dem damaligen Universitätsgebäude der Friedrichsuniversität in Halle, Zeuge eines außergewöhnlichen Ereignisses. Mit Erfolg, mit großem Erfolg, bestand die erste Frau in Deutschland ein medizinisches Examen an einer Universität. Diese Frau war Dorothea Christiana Erxleben. Wir müssen jetzt eigentlich sagen, Dr. Dorothea Christiana Erxleben. Ne?
Genau, sogar Doktorin.
Ja, aus Quedlinburg. Und wie kam es denn dahin? Ich will ganz kurz nur mal zusammenfassen, dann können wir ja an die einzelnen Stationen nochmal gehen. Eigentlich war es so, dass missgünstige Ärzte daran schuld waren, wieder in Anführungszeichen, nämlich auf die Beschwerde von Quedlinburger Ärzten über die ohne Approbation durchgeführten und von ihnen als Pfuscherei bezeichneten Krankenbehandlungen hatte Dorothea Erxleben 1754 selbstbewusst mit der Vorlage ihrer Doktorarbeit reagiert und vom preußischen König, den wir hier als Porträt an der Wand sehen, erhielt sie, wie schon ein paar Jahre zuvor, nämlich 1741, eine königliche Sondererlaubnis und konnte nun die Graduierung nachholen. Sie erhielt einen medizinischen Doktortitel und durfte in Preußen uneingeschränkt eine medizinische Praxis führen, also nicht nur Kinderheilkunde, sondern uneingeschränkt. Und es vergingen fast 150 Jahre, bis weitere Frauen eine gleiche oder ähnliche Chance erhielten. Das ist natürlich eine ganz große Besonderheit. Wir sind im Grunde genommen, als das passiert ist, nämlich diese medizinische Promotion der Dorothea Erxleben, mitten im 18. Jahrhundert, in welchem es noch nicht mal so selbstverständlich ist, dass Frauen tatsächlich auch Ebenbild, also ein göttliches Ebenbild sind sozusagen, sondern sind eigentlich nur die Männer. Und Frauen sind eigentlich dazu da, um eine gute Ehefrau zu sein, eine gute Mutter und ein ordentlicher Haushaltungsvorstand, aber mehr nicht. Und da gibt es ein junges Mädchen, dann eine Frau, die einen ganz anderen Weg geht. Ja, wieso eigentlich? Wieso konnte sie so einen anderen Weg gehen? Da gehen wir jetzt mal an die erste Station sozusagen.
Also kleiner Hinweis, vielleicht an der Stelle, auf jeden Fall geht es noch um weitere Männer, die sich sozusagen verdient darum gemacht haben, dass sie diese junge Frau doch gefördert haben. Genau.
Das kommt gleich. Also das, so. Ja, wir sind jetzt hier und sehen also natürlich das Geburtshaus, in dem sie also gelebt hat. Und hier dieses Foto, das ist der Vater Dorothea Erxlebens. Es ist also Dr. Med. Christian Polycarp Leporin. Es ist jetzt etwas irritierend, weil der Bruder heißt genauso. Es gibt vier Dr. Med. Christian Polycarp Leporins. So, aber wir reden jetzt erstmal über den Vater. Es war ein Arzt und Schriftsteller. Modern, er hatte sein Studium also auch weitgehend autodidaktisch also durchgeführt und seine medizinischen Kenntnisse erworben, hatte dann in Erfurt promoviert und hatte sich dann in Quedlinburg niedergelassen. Und er besaß auch nicht nur medizinisches, sondern auch chemisches Wissen, so wie man damals sagte, und war auch für die Apotheke zuständig. Christian Polycarp Leporin hat also hier von dem bekannten Konsistorialrat Meinecke die jüngste Tochter geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet und dann eben im Steinweg 51 gelebt. Und da bekam das Ehepaar vier Kinder, den ältesten Bruder Christian Polycarp Leporin und davor gab es noch zwei Schwestern. Und die eine Schwester, das war halt Dorothea Christiana. Und sie war in der Kindheit oft kränklich und es ging ihr nicht gut. Der Vater, ein kluger Mann, ein gebildeter Mann, ein moderner Mann, hat also seinem ältesten Sohn, dem Christian Polycarp, selbst zu Hause Unterricht erteilt. Und als Arzt war er in der Lage festzustellen, dass seine kränkliche Tochter, das war also die zweitälteste Tochter, dass sie ihre ganzen Probleme und ihre Schmerzen leichter überwand und leichter also damit zurechtkam, wenn sie sich geistig betätigte. Was machte ein liebender Vater? Er hat also seine Tochter mit in den Unterricht einbezogen. Und beide Kinder haben also von ihm das gleiche Wissen vermittelt bekommen. Und der Bruder, dem hat es auch mehr Spaß gemacht, wenn seine Schwester dabei war. Und so hat Dorothea, wurde sie in den Anfangsgründen also der Wissenschaften und dann auch in den Anfangsgründen der Medizin unterwiesen. Und nicht nur der Vater, sondern auch der Rektor und der Konrektor des Quedlinburger Gymnasiums hat also Dorothea das Wissen eines Jungen, der also dieses Gymnasium besuchen konnte, vermittelt. Sie ist also nicht ins Gymnasium gegangen, sondern sie hat also über diese speziell jetzt über diese Rektoren dieses Wissen erhalten, sozusagen vermittelt bekommen.
Ich hatte mal nachgelesen, also quasi so als Austausch. Ne? Also sie hat Aufgaben bekommen, sie hat sie beantwortet, ja. Und er hat ihr dann sozusagen die Korrekturen zurückgeschickt und hat aber, glaube ich, irgendwann mal festgestellt, dass es gar nicht mehr so viel zu korrigieren gibt.
Genau. Das war also der Tobias Ecker, der auch ein außergewöhnlich kluger Mann war und Wissenschaftler war, der sich also wirklich mit der Dorothea so beschäftigt hat. Und dann kam noch hinzu, sie hat sich autodidaktisch gebildet, sie hat sehr viel gelesen, sie hat also auch all diese ganze medizinische Literatur gelesen. Und der Vater ist dann mit beiden Kindern auch in der Stadt unterwegs gewesen, um sozusagen Kranke abzuwarten, wie das hieß. Das heißt, die beiden Kinder mussten mitgehen und mussten am Krankenbett ihm Vorschläge machen, wie man also diese Krankheit behandeln könnte.
Das ist so eine Art Visite, wie man das heute
das, sagt. Naja, das war so eine Art, wie so eine Art Visite und auch so eine, waren praktische Übungen am Krankenbett schon. Das war also damals auch wahnsinnig modern. Und wenn man sich überlegt, also wie der Vater gedacht hat, da gibt es hier also ein Buch, das heißt Unmaßgeblicher Vorschlag, wie fast alle Städte gleichsam zu Akademien zu machen. Ich lese mal nicht den ganzen großen Titel vor, aber das ist seine Idee gewesen. Also alle Städte sollten sozusagen öffentliche Bibliotheken vorhalten, wo sich jeder informieren könnte. Komm mal wieder auf dieses Zitat, was Sie vorhin
die Bücher nicht vorenthalten bekommen.
Genau, ne? Das ist seine Idee auch gewesen, ist natürlich nicht dazu gekommen. Ja, aber bei seinen beiden Kindern, komischerweise ist nur bekannt von diesen beiden, es gibt ja dann noch eine ältere Schwester und noch einen jüngeren Bruder, da ist nicht bekannt, so, dass sie, vielleicht haben sie die auch gebildet, aber wir wissen es halt nicht. Ne? Ja, und es ist also so gewesen, dass dann der Bruder hier zum Militär eingezogen wurde, gerade als er anfangen wollte zu studieren. Und es war dann auch üblich, dass also die Eingezogenen irgendwann freigestellt wurden, um also studieren zu können. Das hat er also auch gemacht. Also er ist dann 1740, durfte er dann an der Friedrichsuniversität studieren. Er wurde also gleich eingeordnet in ein höheres Semester sozusagen, weil er eben so gebildet war durch den Vater. So wird man sich Dorothea auch vorstellen müssen. Die beiden hatten ja immer den gleichen Wissensstand, die gleiche Bildung. Ja, jetzt gab es hier einen Regierungswechsel. 1740 ist ja der alte König gestorben und Friedrich II. Ist der Nachfolger geworden. Und da war es also üblich, dass sozusagen die Huldigung ihm im ganzen Land zuteil wurde. Aber er hat die gar nicht selbst entgegengenommen, sondern er hat seine Vertreter geschickt, Regierungspräsidenten, Stiftshauptmann. Und jetzt ist es so gewesen, dass ja Dorothea, man wird das vielleicht verstehen können, sie hatte ja auch dieses Wissen. Sie hat also eine Bittschrift, muss man es ja schon bezeichnen, eine Bittschrift jetzt an diese Regierungsvertreter und an den Stiftshauptmann bei dieser Huldigung abgegeben. Und das war im November 1740, in der sie darum bittet, gemeinsam mit ihrem Bruder an der Universität in Halle medizinische Examen ablegen zu dürfen. Ja, und November 1740, die Antwort des Königs kam erst Ende März 1741. Die war zwar positiv, aber was war in der Zwischenzeit passiert? Ich will bloß noch mal ganz kurz vielleicht was zu dieser Bittschrift sagen. Ist hochinteressant. Dorothea Erxleben hatte also damals ja noch Leporin, war auch sprachlich sehr gebildet, also im Lateinischen auch, aber auch Französisch. Und das hat sie auch benutzt, weil ja der König des Französischen besser mächtig war als des Deutschen. und da hat sie sogenannte Chronosticha an diese Bittschrift gehängt. Chronosticha, oder eigentlich sind es Chronogramme, die sind ja nicht, die reimen sich nicht, und Chronosticha reimen sich eigentlich, aber sie hat sie trotzdem Chronosticha genannt. Die bilden sozusagen bei jeder Zeile, werden also die Buchstaben großgeschrieben, die auch römischen Zahlzeichen entsprechen. Und wenn man die zusammenrechnet, ich habe das mal hier getan, ergibt jede Strophe die Jahreszahl 1740. Das ist also der Regierungsantritt von Friedrich II. Damit wollte sie auch dokumentieren, dass sie ihm huldigt. Und zwar auf Französisch. So. Also sie hatte dann Ende März hatte sie die Erlaubnis eigentlich, dass sie wirklich an der Universität promovieren durfte. Sie hätte wahrscheinlich sogar studieren dürfen. Und ja, was war passiert? In der Zwischenzeit hatte Friedrich den Ersten Schlesischen Krieg begonnen. Da wurden alle, die zum Studierenden von den Regimentern freigestellt worden waren, wurden zu den Regimentern zurückgeholt. In Quedlinburg war das Marwitzsche Regiment stationiert und die sind nach Halle gereist und wollten jetzt ihre Beurlaubten zurückholen.
Also diese Ausnahmegenehmigung sollte ausgesetzt werden, dass sie eben nicht zum Studieren freigestellt sind, sondern dass sie tatsächlich wieder in den Dienst treten.
Ja, das war ja nur eine Beurlaubung. Es war keine Ausnahmegenehmigung, es war eine Beurlaubung. Das war eigentlich üblich. So, aber was gerade Friedrich, der ja also auch darauf geachtet hat, dass die Leute also gebildet waren, der hatte der Universität ein Privileg verliehen. Das hatte er erst im Dezember gemacht. Und zwar dieses Privileg garantierte allen Beurlaubten die Weiterführung ihres Studiums bis zum Ende. Sie mussten also nicht zurück in das Regiment. Ja, aber das Regiment wusste das ja noch nicht. Ich meine, da gab es kein WhatsApp, kein Facebook. Ne?
Keine E-Mail.
Also das ist, ja. Und der akademische Senat der Universität hat sich natürlich vor diejenigen gestellt, die das betraf. Betraf jetzt nicht nur den Leporin-Sohn, auch andere. Die Abgesandten des Regiments sind wieder nach Quedlinburg zurückgekommen und haben dann den Vater bedrängt. Er sollte also seinen jüngsten Sohn als Ersatz stellen. Als dieser jüngste Sohn, der auch viel kränklich war, das mitbekommen hat, hat er sich aus Preußen abgesetzt. Also er ist aus Preußen geflohen und jetzt sollte der Vater auf die Wache und sollte also sozusagen...
Als Pfand wahrscheinlich, ja?
Genau. Der ist auch geflohen aus Preußen. Und als das dann der Bruder in Halle mitbekommen hat, glaubte er, und nicht zu Unrecht, dass er dann furchtbaren Repressalien ausgesetzt werden würde, und er ist auch geflohen. Das heißt, die Leporin-Männer sind geflohen und die drei Leporin-Frauen, die blieben hier in Quedlinburg zurück, wirtschaftlich relativ ungesichert.
Das heißt also, die drei Frauen, jetzt spricht jetzt die Mutter, ja, die geborene Meinig, eine geborene Meinige.
Ja. Die ältere Schwester und die Dorothea.
Dorothea Christiana, über die wir uns ja unterhalten.
Genau. So, und erst als dieses Regiment, das Marwitzsche Regiment, dann in den Krieg gezogen ist, also aus Quedlinburg weggegangen ist, kam der Vater wieder zurück. Die beiden Söhne sind nie wieder nach Preußen zurückgekehrt. Der, mit dem Dorothea gemeinsam an der Universität Halle ihr Examen ablegen wollte, also der Christian Polycarp, der hat sich sofort in Göttingen an der Universität eingetragen, hat dort auch promoviert und ist nicht mehr zurückgekommen. Der Vater hat dann an den König eine Darstellung der Ereignisse geschrieben, die nannte er Species Facti. Daher habe ich auch mein Wissen. Und diese Ereignisse waren ja wirklich dazu angetan, dass, es war halt schwierig für die Familie. Und der Stiftshauptmann hat diese Species Facti an den König weitergeleitet und hat dann handschriftlich noch dazu geschrieben, dass sich Dorothea allein nicht an die Universität getraut. So, das war dann also schon im April 1741.
Das vielleicht einfach mal, damit man versteht, warum nach der ersten Erlaubnis, wo sie hätte ja schon studieren und beziehungsweise auch ihr Examen an der Universität mit ihrem Bruder zusammen machen können, das war 1741. 1741?
Nein, sie hat die Erlaubnis vom König ja erst 1741 im März bekommen. Aber da war ja diese ganze Geschichte von dem Fliehen, die geflohenen Leporin-Männer, das war ja schon. Und da war natürlich nicht dran zu denken für Dorothea. Und danach war das sicherlich auch wirtschaftlich ein bisschen schwierig für sie. Das muss man sagen. So genau wissen wir das nicht.
Ich wollte nur an der Stelle nochmal sagen, also diese etwas doch längere Vorrede und dieses Hin und Her, was wie eben auch Kriege in Lebensläufe eingreifen, müssen oder sollten wir eben vorgeschaltet lassen, damit Sie verstehen, warum es diese erste Genehmigung gab und wie es dann eigentlich dazu kam, dass sie diese Genehmigung quasi nochmal aufgefrischt hat, dann später, wo wir jetzt aber noch dazu kommen werden.
Sie hätte vermutlich diese Genehmigung überhaupt nie benutzt, wenn es nicht diese Beschwerde der Ärzte gegeben hätte, weil sie hatte sich halt eingerichtet, weil es kam ja dann hinzu, wir sind jetzt schon, also April, Mai 1741 und ihre Cousine, die also mit dem Pfarrer Erxleben verheiratet war, ist also krank geworden, schwer krank, hatte 5 Kinder und Dorothea hat sich also um die verwaisten Kinder und also eigentlich um die verwaiste Familie gekümmert und hatte, könnte man sich ja auch vorstellen, jetzt andere Probleme, als jetzt irgendwie nach Halle zu gehen. Ein Jahr später, also 1742, ist sie die zweite Frau vom Pfarrer Erxleben geworden und hat dann im Verlauf der Ehe noch 4 Kinder, 4 eigene Kinder geboren. Das heißt, sie hatte 9 Kinder sozusagen, aber eins dieser Kinder aus der ersten Ehe des Pfarrers ist relativ zeitig gestorben. Sie hat dann mit dem Vater immer weiter in der Praxis gearbeitet, neben ihrem Dasein als Ehefrau, als Pfarrfrau, und sie hat auch Aufgaben als Pfarrfrau offensichtlich übernommen. Es gibt Eintragungen von ihr in den Büchern der Kirche St. Nikolai. Und, naja, sie hat auch die Kinder erzogen. Und da muss man sagen, es gibt zum Beispiel von ihrem ältesten Stiefsohn im Journal von und für Deutschland eine wunderbare Würdigung für seine Stiefmutter.
Eine Liebeserklärung eigentlich.
Ja, da hat er also nicht nur geschrieben, dass sie also sehr klug war und alles, sondern er hat auch geschrieben, sie hat die Kinder nie spüren lassen, dass sie die Stiefmutter war. Also was Besseres kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Dann ist es so gewesen, dass der Vater in seinen letzten Lebensjahren offensichtlich blind gewesen ist und die Praxis hätte überhaupt nicht weiterführen können ohne Dorotheas Hilfe. Er starb 1747 und Dorothea hat halt dann allein weitergemacht. Und augenscheinlich war sie so erfolgreich und hatte so viele Patienten, dass sich hier niedergelassene Quedlinburger Ärzte darüber geärgert haben, weil diese Patienten ihnen ja verloren gingen. Es war also für sie ein wirtschaftlicher Schaden. Und dann haben sie an den Stiftshauptmann diesen Beschwerdebrief geschrieben, in dem sie sich auf diese Medizinalverordnung Preußens von 1725 bezogen haben. Da musste man, um innere Krankheiten behandeln zu dürfen, musste man also einen Examen haben. Ne? Also man musste auch eine Approbation haben. Die hatte Dorothea aber nicht. Der Stiftshauptmann, der ihr offensichtlich gewogen war, oder besser gesagt der Familie gewogen war, hat dieses Schreiben an sie weitergeleitet und mit der Bitte um eine Reaktion darauf. Und da hat Dorothea selbstbewusst, ist nicht etwa ins Mauseloch gekommen, sondern ganz selbstbewusst dann geschrieben, ja, also sie wird jetzt die Graduierung nachholen. Und sie hatte ja schon mal diese Erlaubnis von Friedrich II. Und jetzt soll bitte der Stiftshauptmann nochmal nachsuchen, ob sie das jetzt auch tun kann. Aber da sie schwanger war mit ihrem zweiten Kind, hat sie angeboten, um also ein Sofortprogramm zu starten, dass sie vor den 3 Ärzten plus vor dem Stiftshauptmann, das war ihr ganz wichtig, ein Examen bestehen könnte. Ja, und wie haben die Ärzte darauf reagiert? Sie haben das abgelehnt. Warum? Naja, sie haben sich vielleicht gedacht, sie können ihr nicht das Wasser reichen. Es war ja bekannt, dass sie eigentlich eine gute Ärztin war. Ne? Ja, und dann hat sie also, dann hat der Stiftshauptmann ihr geschrieben, also sie darf nicht mehr praktizieren so lange und muss also jetzt ihre Doktorarbeit einreichen innerhalb von 3 Monaten. Aber sie hatte Probleme mit der Schwangerschaft, musste nochmal Terminaufschub gewährleistet werden. Das Ganze, was ich jetzt erzählt habe, war 1753. Und 1754, dann hat sie ihre Doktorarbeit eingereicht. Der Stiftshauptmann hat die an den König weitergeleitet. Der König hat nochmal zugestimmt, dass sie das darf. und hat gleichzeitig an den Stiftshauptmann und die Universität in Halle geschrieben. Und zu dem Zeitpunkt waren in Halle, das sehen wir hier, der Professor Junker, dann Büchner, Böhmer, Alberti und ganz links, das ist der Stiftshauptmann Baron Paul Andreas von Schellersheim, der zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Doktorarbeit da eingereicht hat, der Stiftshauptmann war. Diese Professoren von der medizinischen Fakultät, das war eine ganz außergewöhnliche Sache. Sie wussten auch nicht so richtig, wie sie da reagieren sollten. Und als dann ewig nichts passierte, hat der Stiftshauptmann nochmal an die Universität geschrieben und hat wirklich ohne Einschränkung dieses Vorhaben der Dorothea Erxleben also gut geheißen und hat also die medizinische Fakultät gebeten, das doch so schnell wie möglich durchzuziehen.
Also mehr oder weniger auch dezent darauf hingewiesen, wenn der König etwas will, haben bitte schön die Herren Professoren auch zu Spuren.
Genau, dann, das sehen wir dann schon wieder hier.
In der Mitte des Raumes, ja.
Dass also dann die Universität Dorothea eingeladen hatte. Am 6. Mai ist sie dann nach Halle gereist und hat dann diese Prüfung vor den Herren abgelegt. Es war bei dieser Prüfung auch ihr ältester Stiefsohn dabei, der dort gerade Theologie in Halle studiert hat an der Universität. Dorothea war ja nur, ich glaube, 18 Jahre älter als ihr ältester Stiefsohn. Diese Prüfung muss hervorragend gewesen sein. Jedenfalls der Professor Junker hat darüber dann berichtet in den wöchentlichen hallischen Anzeigen, um also dieses Ereignis doch auch ein bisschen bekannter zu machen über den universitären Kreis hinaus. Und da hat er ganz besonders geschrieben, dass also die Doktorandin sozusagen überzeugt hat durch also gute Beantwortung der Fragen, ganz wissend, also fachlich, aber auch, dass sie ein so zierliches Latein gesprochen hat, dass alle geglaubt haben, eine alte Römerin spräche in ihrer Muttersprache. Also dieses zierliche Latein, das hat sie ja dem Rektor des Quedlinburger Gymnasiums zu verdanken, nämlich dem Tobias Eckert.
Ne? War das nicht auch derjenige, der ihr sozusagen auch bekannt gemacht hat, dass es ja die Laura Bassi als Vorbild gab?
Ja, also aber das war ja schon 1735, da hat er ihr diesen Brief geschrieben, natürlich alles in Latein, dass es also in Italien also eine Frau gäbe, die also promoviert hat und er wünscht sich das, also für sie, diese Jungfrau Dorothea, das auch. Aber er hat es nicht mehr miterlebt, er war in der Zwischenzeit schon tot, leider.
Aber wahrscheinlich war es doch etwas, also ein Ziel, was sie irgendwo doch verinnerlicht hatte.
Naja, vielleicht ja, aber ich glaube eher, sie hat es ja dann nicht verwirklicht. Die Verwirklichung war nur, sie war so wütend darüber, dass sie als Pfuscherin von den Ärzten bezeichnet wurde und das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen. Sie war keine Pfuscherin. Deshalb hat sie dann gesagt, jetzt zeige ich das aber allen. So, nun ist also diese Prüfung vorbei gewesen und nun hätte sie ja gleich die Approbation bekommen können. Aber die Herren der medizinischen Fakultät wussten wieder nicht so ganz genau, wie sie sich verhalten sollten, schrieben an den König und er hat dann aber nochmal ein Reskript geschickt. Also die Fakultät konnte ihr also all das verleihen und sie durfte, wie gesagt, in preußischen Landen eine Praxis führen, sofern sie sich nach den Gesetzlichkeiten richten würde. Das hatte sie natürlich dann auch vor. Und das ist also diese Doktorurkunde, die wir hier sehen. Und wir sehen auch ihre Doktorarbeit, die sie also eingereicht hatte. Sie hat sich da, wie soll man sagen, also in 66 Paragraphen ausgelassen über die Forderung des antiken Arztes Asklepiades, dass ein Arzt die Krankheiten schnell, sicher und auf angenehme Weise heilen soll. Und ihr ging es also um die ursächliche Behandlung der Krankheiten. Also nur eine schnelle Sache, dass
also nicht nur Symptome,
nicht nur Symptome Blinder, sondern sie wollte also, dass die Krankheiten an der Wurzel ausgerottet wurden.
Und dazu muss sie ja nachweislich einige, also oder sehr viele dieser damaligen Theorien oder Schriften und Schulen, medizinischen Schulen ja ausgewertet haben.
Natürlich, sie war auf der Höhe der Zeit, durchaus. Also was die Medizin anbelangte, sie hatte ja auch während ihres Studiums immer weiter sich immer weiter gebildet. Sie hat also die Schriften der aktuellen, damals aktuellen Mediziner und auch der älteren Mediziner studiert. Und Und das war sicherlich, naja, auch in ihrer Ehe trotz der Kinder und allem drum und dran möglich.
Ich vermute, worauf Sie hinaus wollen. Ja. Und das ist nämlich auch eines meiner Lieblingsstellen, die ich tatsächlich gerne zitiere, nämlich, dass Dorothea Christiana Erxleben festgestellt hat, dass es sich, Zitat, in Gesellschaft eines vernünftigen Ehegatten noch vergnügter studieren lasse.
Genau, als alleine. Ja? Das hatte sie ja schon einmal durch mit ihrem Bruder gemeinsam. Und das, was Sie da jetzt eben vorgelesen haben, das hat sie in ihrer Autobiografie geschrieben, die als Programma an die Doktorarbeit angehängt worden waren. Ne? Da hat sie das also so formuliert. Das war ja auch, wenn man so will, eine Liebeserklärung an ihren Mann.
Ja, und auf jeden Fall würde ich das an der Stelle gerne mal mit aufgreifen, dass wir ja versuchen, die Frauen oder Geschichte, Frauengeschichte sichtbarer zu machen oder hörbarer, wie in diesem Podcast-Fall, aber eben auch den Bogen zu schlagen in die Gegenwart. Und da denke ich, ist es eben deswegen, wie gesagt, auch eines meiner Lieblingszitate, weil ich es aus eigenem Erleben festgestellt habe, dass ich also 1988 geheiratet habe, da war ich auch noch Studentin, und dass es eben bis heute eigentlich seine Gültigkeit hat. Natürlich muss Frau dafür nicht unbedingt verheiratet sein in heutigen Zeiten, aber eben einen verständigen Partner oder eine verständige Partnerin zu haben, um eben dieses Studium oder eben auch im Beruf sich ständig fortzubilden, den Beruf, wozu sie sich ja offensichtlich berufen gefühlt hat, auch was ja im medizinischen Beruf, glaube ich, ganz besonders wichtig ist, dass man dafür schon die Unterstützung auch eines Partners braucht und das Verständnis.
Ich würde das sogar noch weiterführen. Es ist ja auch wichtig, wenn man mit einem Partner zusammen ist, dass man mit ihm auch über alle möglichen Fragen diskutieren kann. Es ist ja also, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man nach Hause kommt und vielleicht sich ein 3 Bier reinpfeift und dann sich vor die Klotze setzt, oder ob man mit dem Partner über die aktuellen Probleme oder über wissenschaftliche Probleme oder über überhaupt irgendwas diskutieren kann, und zwar hochwertig.
Vor allem, wenn wir daran denken, wie viel Zeit, also jedenfalls zu unserer Zeit ja auch noch, obwohl es schon sicher schon weniger ist als im 18. Jahrhundert, Arbeit an der Tageszeit sozusagen Anteil hat, ja, dass man sagen kann, über diese Zeit sich mit demjenigen, mit dem man zusammenlebt, auch auszutauschen, weil er eben in der Regel ja nicht dabei ist und das nicht miterlebt hat. Genau. Ich glaube, das ist ganz bis heute eigentlich auch etwas ganz Wichtiges. Und das haben Sie offensichtlich in Ihrer Ehe dann auch so gelebt.
Das haben Sie so gelebt, obwohl ich könnte mir vorstellen, es gab am Anfang vielleicht ein paar Probleme, weil Sie das erste Kind aus dieser gemeinsamen Ehe kam ja erst nach einer Weile. Also man musste sich, das war ja nicht so ein kleines dummes Heimchen, sondern das war eine Frau, die auf Augenhöhe mit diesem Mann war, mit diesem Pfarrer. Und da musste man sich auch erst mal arrangieren. Aber es ist offensichtlich sehr gut gelungen. Und als er dann starb, er ist ja leider schon 1759 gestorben, das hat sich schwer belastet. Also da hat man eben gemerkt, sie waren also auch sehr verbunden gewesen. Ne? Ja, ich wollte vielleicht noch etwas zu den Doktorarbeiten sagen. Also wir haben hier einmal diese lateinische, und dann hat sie ein Jahr später, nämlich 1755, hat sie selbst diese Arbeit ins Deutsche übersetzt. Aber es ist keine reine Übersetzung, sondern sie hat das also stark also erweitert, hat sogar ein ganzes Kapitel noch zusätzlich über die harnabtreibenden Mittel geschrieben und hat diese deutsche Fassung so geschrieben, dass sie auch medizinisch nicht vorgebildete Menschen verstehen konnten, hat also Kapitelüberschriften eingefügt und hat also versucht, jetzt allgemein das zu erklären, nicht also nur medizinische Fachworte zu verwenden, und hat auch vieles in den Anmerkungen kommentiert. Und sie hat diese deutsche Fassung dieser Frau gewidmet, das ist die Marie Elisabeth von Holstein-Gottorp, die damals amtierende Äbtissin hier in Quedlinburg. Nun kann man vielleicht sagen, hat sie auch Unterstützung durch die Äbtissin erfahren, denn vielleicht hat die Äbtissin sogar sie ermuntert und sie hatte vielleicht Harnprobleme, dass sie dieses Kapitel noch eingefügt hat. Ne? Also ich meine, das wissen wir nicht, aber möglich wäre es.
Also das Frauennetzwerk sozusagen.
Das Frauennetzwerk, ja. Denn die lateinische Fassung hat sie nämlich dem Stiftshauptmann Baron Paul von Schellersheim gewidmet. Also zwei unterschiedliche Widmungen. Das kann man wenn man sich das überlegt, da kann man schon einiges auch ableiten davon. Ja. Ne?
Und auch, glaube ich, an dem Fall auch wieder den Bogen schlagen, dass wir eben sagen, was nützt es, wenn es irgendwo auf einem Ausdruck eine Diagnose gibt, wenn der Patient darüber nicht Bescheid weiß und wenn der Arzt ihm oder die Ärztin ihm das nicht so erklären kann, dass er eben dann das versteht und damit eben auch umgehen kann.
Ja, wenn man sich ja dieses 18. Jahrhundert anschaut, da gab es ja ganz viele medizinische Theorien. Ich meine, es war ja auch so, dass oft ein Arzt einfach hoch geschätzt wurde, wenn er teure Medikamente und viele Medikamente verschrieben hat. Und genau das kritisiert sie. Also man sollte nicht mehr Medikamente als notwendig verschreiben und man sollte halt den Patienten genau untersuchen und man sollte auch eben, wie gesagt, am Ball bleiben und gucken, wie also der Genesungsfortschritt ist. Also sie war durchaus auf der Höhe ihrer Zeit. Also medizinische Neuheiten hat ihre Doktorarbeit nicht enthalten, aber also die über den Inhalt der aktuellen Medizin war sie bestens informiert. Und was auch noch war, man merkt natürlich auch, dass sie viel praktische Erfahrungen hatte. Also
tierisches
so,
Wissen. Jetzt.
Ja, also auch die Arbeit am Krankenbett sozusagen, weil sie eben die Kranken besucht hat. Ich weiß gar nicht, wie diese Art Praxisabläufe überhaupt waren. Ich glaube nicht, dass es so war wie heute, dass wir also zum Arzt gehen und setzen uns in ein Wartezimmer und kommen dann rein. Ich glaube eher, die Ärzte sind also wirklich dahin gefahren, ne, und haben also Hausbesuche gemacht und haben sich also, die kannten dann die ganze Familie. Das ist natürlich auch eine ganz andere Situation. Die wussten schon, also der hat das und da ist die Tochter, ja, die hat vielleicht dieses oder so, ne.
Mhm. Ja. Auch da, wir sehen die Parallelen.
Also natürlich.
Allgemein sozusagen dem Hausarztprinzip, oder Hausärztinprinzip. Und also ich will dazu sagen, die deutsche Fassung der Promotion ist auch nochmal neu aufgelegt worden.
Vielleicht können wir, vielleicht können wir den Titel nochmal vorlesen. Das ist die akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten. Das zeigt eigentlich schon, was sie meinte. Ne? Also man muss also eine gründliche Diagnose stellen und dann eben auch die Behandlung gründlich machen.
Ja, und man kann sie tatsächlich also auch als gebildeter Laie lesen, wirklich durchlesen und vielleicht wäre das durchaus auch mal eine Anregung, so etwas ins Studium als Hausaufgabe zu integrieren.
Ja, sie war hier in Quedlinburg schon bekannt. Sie hat also hier weiterhin praktiziert, aber über diesen engen Rahmen hinaus hat dieses Ereignis, dass sie also promoviert hat, eigentlich in der Zeit keine Wirkung entfaltet. Hat ja fast 150 Jahre gedauert, ehe das in Gang kam, dass auch Frauen ein medizinisches Examen ablegen durften, dass sie überhaupt Medizin studieren durften. Ne?
Das haben Sie ja hier in einer Ausstellungstafel auch. Im Deutschen Reich wurden Frauen offiziell erstmals 1899 zu den Staatsprüfungen in Medizin zugelassen. An preußischen Universitäten durften die Frauen erst ab dem Wintersemester 1908/1909 Medizin studieren.
Ja.
Was mir noch immer wieder ins Auge fällt, ist auch, dass sie durchaus in zeitgenössischen und späteren Lexika erwähnt wird, aber da quasi so als ein, nicht Kuriosum, aber Seltenheit ihres Geschlechts zitieren Sie es hier.
Seltenheit ihres Geschlechts, das steht da wirklich.
Also Ausnahme.
Ich habe das mal hier in diesen einzelnen Dingen, habe ich diese ganzen Lexika-Einträge mal aufgelistet. Seltenheit ihres Geschlechts, ja, so wurde das empfunden.
Ja, genau. Beziehungsweise, was dann eben auch ist, als promovierte Mutter des Mediziners und bedeutenden Naturforschers des Sohnes Johann Christian Erxleben.
Ja, das finde ich ja noch schlimmer, wenn sie als Mutter ihres
Sohnes,
von dem bedeutenden Sohn, ne? Also, naja, gut.
Das haben wir an anderer Stelle auch schon mal diskutiert. Wie können wir Frauen sichtbar machen oder in dem Falle hörbar machen, indem wir sie nicht definieren als Frau von oder so weiter, weil es tatsächlich ja so ist, dass in der Regel die Männernamen und die Männerpersönlichkeiten bekannter sind und man dann sozusagen die Frau verortet, aber dann ist es immer die Frau von. Also man hört ganz selten umgekehrt.
Ja, genau. Und bei ihr ist es ja sogar so, also dieser bedeutende Sohn, also der Christian Polycarp Erxleben, der ist ja als Kleiner von ihr, genau wie das ihr Vater mit ihr gemacht hat, auch anfangs also sozusagen selbst unterrichtet worden. Ne? Sie ist ja dann leider schon 1762 gestorben, aber die Anfangsgründe seines Wissens hat er von seiner Mutter auch bekommen. Ne? Ja, hier haben wir noch das Testament, welches sie also dann geschrieben hat. Sie ist also auch dann wieder in diesem in ihrem Geburtshaus gestorben, weil das Pfarrhaus, was wir hier sehen, in dem sie mit ihrem Mann gelebt hat, das war ja sozusagen wie eine Art Dienstwohnung. Und als der Mann 1759 gestorben ist, musste sie da ausziehen. Und da ist sie wieder in ihr Elternhaus gezogen, welches zu dem Zeitpunkt ihre älteste Schwester mit Familie bewohnt hat. Und diese beiden Fenster rechts, deswegen ist dieser Ausschnitt auch hier, also das beschreibt sie, also nein, beschreiben also die Gerichtsaktuare, die also das Testament aufgenommen haben, da sind diese zwei unteren Fenster gassenwärts. Da ist sie, hat sie gelegen und da ist sie auch gestorben. Also es wird ganz hier, authentisch hier.
Genau, es wird also zitiert, genau. Also genau der Ort, wo eben auch unsere Frauenortetafel darauf hinweist, dass das das Geburtshaus und damit auch, aber auch das Sterbehaus gewesen ist von Doktorin Dorothea Erxleben. In diesem Haus, Zitat, in der unteren gassenwärts befindlichen Stube ließ sie von offiziellen Rechtspersonen der Stadt ihr Testament aufzeichnen. Ja. Und das ist hier auch nochmal das Handschriftliche hier zu sehen.
Ja, genau. Ja, und sind wir eigentlich so rum, wir haben das jetzt im Kurzdurchlauf gemacht, man könnte vielleicht noch mit sagen, dass es gibt ja diese sogenannte Schwalbe-Chronik. In dieser Schwalbe-Chronik wird also, die ist allerdings dann später verfasst worden, da wird nochmal deutlich gemacht, dass sie besonderen Heilerfolg bei Kindern und Frauen hat und dass sie auch mit als Leibärztin der Äbtissin erwähnt worden ist. Also wir sind ja jetzt hier rumgegangen und haben uns das alles angeschaut und darüber gesprochen. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum wir die Dorothea Erxleben hier in das Klopstockhaus aufgenommen haben. Denn wir können nicht belegen, ob jetzt die Ärztin den Dichter gekannt hat. Der ist ja relativ zeitig hier weggegangen. Ne? Aber wir haben gesagt, also das Klopstockhaus, wir machen aus dem Klopstockhaus so eine Art prominenten WG. Da nehmen wir jetzt nicht nur Klopstock auf und Gutsmuts, es war auch noch früher Karl Ritter hier im Hause, sondern wir nehmen auch eine Frau auf, weil das auch eine ganz bedeutende Frau, die hier in Quedlinburg geboren ist, die hier ihr ganzes Leben verbracht hat, nicht wie die Männer, die sind nämlich alle weggegangen. Und deswegen nehmen wir die Dorothea Erxleben hier mit in unsere prominenten WG auf.
Und was mich als Koordinatorin der Frauenorte wiederum besonders freut, ist, wenn man nämlich aus dem Zimmer, aus dem Ausstellungsraum zur Erxleben, aus dem Fenster schaut, über den Schlossplatz nach oben schaut, guckt man eben direkt tatsächlich auch zum ehemaligen Stift, der wiederum der zweite Frauenort hier in Quedlinburg ist.
Ja, wegen der Äbtissin.
Genau.
Äbtissinnen.
Ja, wir sind am Ende unseres kleinen Rundganges durch die Ausstellung, die Dorothea Christiana Erxleben gewidmet ist und seit 2004 erinnert ja am Geburtshaus und auch dann dem späteren Sterbehaus im Steinweg 51 ein Frauenort an diese Ärztin. Hier im Klopstockhaus am Schlossberg ist ihr einer der Ausstellungsräume in dieser prominenten WG gewidmet. Wenn Sie also durch die Welterbestadt Quedlinburg spazieren, können Sie ihr dort also mit Ihrem Besuch die Ehre erweisen, worüber wir heute gesprochen haben, nämlich über, wie gesagt, Doktorin Dorothea Christiana Erxleben, ein ganz normales Ausnahmeleben. Ein Vorbild auch für heutige Menschen, heute würde man sagen Role Model, ja, diese durchsetzungsstarke Frau, die, ja, wir würden sagen, Berufung, Profession und Familie zum Beispiel miteinander vereinen konnte und sich da durchgesetzt hat. Ganz herzlichen Dank an Brigitte Meixner für diesen doch einmal so wertschätzenden Umgang und auch die Ausgestaltung dieses musealen Raumes. Und dass Sie mir aber für diesen Podcast auch sozusagen in Ihrem Ruhestand zur Verfügung gestanden haben. Aber das ist ja auch die Idee hinter diesem Podcast, die Menschen und die Geschichten hinter den unseren Frauenortetafeln deutlich zu machen. Deswegen dieser Hörrundgang. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Meixner. Wie wir in diesem Podcast gehört haben, hat sozusagen die Doktorin Dorothea Christiana Erxleben, geborene Leporin, möchten wir dazu sagen, schon um auch sozusagen ihren Vater und die Unterstützung aus dieser Familie zu benennen, eine sehr wertschätzende Ausstellung erhalten und
Es gibt durchaus ja auch Bezüge direkt zur Familie Klopstock. Da habe ich hier in Unterlagen gefunden einen Brief von Georg Karl Klopstock an Theodor Johannes Klopstock vom 18. August 1755, also noch zu Lebzeiten logischerweise von Erxleben. Und er schreibt dort, ich zitiere, sonsten weiß ich nichts Merkwürdiges, außer, dass auch der hiesigen Prinzess von Holstein-Plön durchlauchst, mit deren Blattern jedoch ohne Gefahr befallen und von der Frau Dr. Erxleben, eines hiesigen Diakoni-Eheliebsten, glücklich kuriert worden. Dieses Zitat möchte ich als Brücke benutzen, um noch doch sehr engagierten Ansprechpartnerinnen in unserem Frauenorte-Netzwerk die Gelegenheit zu geben, zu erzählen, was es also in der Gegenwart auch in Quedlinburg gibt und was man auf jeden Fall auch nicht im Jahre 2024 verpassen sollte.
Mein Name ist Doreen Klinger, ich bin die Museumspädagogin der Welterbestadt Quedlinburg und hier zuständig für die drei städtischen Museen, das Schlossmuseum, das Literaturmuseum im Klopstockhaus und das Fachwerkmuseum im Ständerbau. Und ich freue mich, hier ein kleines Grußwort sprechen zu können. Dieses Jahr 2024 feiert nämlich unser Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock seinen 300. Geburtstag und wir feiern natürlich das mit ihm und geben ihm die Ehre hier in Quedlinburg und auch in vielen anderen Orten. Wir hier in Quedlinburg haben das Geburtstagsjubiläum gemeinsam mit dem Klopstock-Verein geplant, in dem auch die Frau Meixner, die hier ihr Gesprächspartnerin war, Mitglied ist. Und wir haben eine sehr schöne Festwoche geplant rund um den Geburtstag von Friedrich Gottlieb Klopstock am 2. Juli. Die Festwoche geht vom 1. bis 7. Juli und es wird ein schönes, buntes Veranstaltungsprogramm geben mit Vorträgen, Lesungen, Konzerten, auch einer Stadtführung zu Klopstockorten, sodass man die Gelegenheit hat, an vielen Veranstaltungen verschiedenster Art und an vielen Orten hier in der Stadt Klopstock, sein Leben und sein Werk kennenzulernen. Und die meisten dieser Veranstaltungen werden kostenfrei sein, sodass es auch gar keine Barriere gibt, einfach mal zu schauen, wer denn dieser Klopstock war und da seinen eigenen Zugang zu finden. Ja, und ja, so hat jeder die Möglichkeit, Klopstock für sich zu entdecken und daran teilzunehmen. Über Quedlinburg hinaus gibt es auch in vielen anderen Orten Klopstock-Gedenkveranstaltungen, denn Quedlinburg war ja nur eine seiner Lebensstationen. Er ist hier im Haus geboren, es ist ja auch nach ihm benannt. Das Literaturmuseum im Klopstockhaus 1724 hat er hier das Licht der Welt erblickt. Und dann zog er eigentlich hinaus in die weite Welt und eine seiner ersten Stationen war Pforta. Dort hat er eine Schulbildung erhalten und dort gibt es eine Sonderausstellung dieses Jahr und unter dem Titel Lies Klopstock und das ist auch ein Projekt im Internet, an dem man teilnehmen kann und Klopstock lesen kann. Und es gibt bei uns hier gleich um die Ecke in Halberstadt eine Sonderausstellung zu Klopstock und den Freundschaften im Leimhaus Museum der Aufklärung. Und auch in Hamburg wird es eine Sonderausstellung zu Klopstock geben, also so, dass es eben an vielen Orten Klopstock-Gedenken gibt und man ihn auch, wenn man nicht nach Quedlinburg kommt, kennenlernen kann. Ja, ich möchte Sie herzlich einladen, Klopstock kennenzulernen und einfach diese Chance zu ergreifen, angesichts der Vielfalt dieser Veranstaltungen, da einfach mal sich den Ruck zu geben und zu sagen, ich schaue mir Klopstock an, ich lese auch mal und lass mir vielleicht erklären, was ich sonst an seinen Schriften nicht verstehen kann. Und er wurde ja auch vertont, man kann Konzerte von ihm hören. Ja? Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten in diesem Jahr. Seien Sie herzlich eingeladen, kommen Sie nach Quedlinburg oder an einen der anderen Orte und lernen Sie Klopstock kennen.
Dankeschön für die Einladung und noch eine kurze Nachfrage. Eine Sache also unter frauengeschichtlichem Aspekt. Es wird einen Rundgang geben, an dem mehrere Personen
sozusagen. Wir werden eine Stadtführung machen, die eine Sonderführung zum Thema Klopstock ist. Und wir werden an verschiedene Orte in der Stadt gehen, Orte des 18. Jahrhunderts, wo man dann seine Lebensstationen und die Persönlichkeiten kennenlernen kann. Und es werden auch Frauen dabei sein, natürlich. Erxleben natürlich auch. Ja, Dorothea Christiane Erxleben wird dabei sein und auch die Mutter von Klopstock und seine Ehefrau Margareta Moller. Ja, sodass man eben auch die Frauen aus Klopstocks Leben kennenlernen kann.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.